Ich möchte mich dir für bitte ganz besonders empfehlen. Ihr wisst, es geht jetzt um die letzte Wegstrecke. Es geht jetzt um das Letzte. Und wir haben ja schon den Begriff geprägt gestern Abend und auch heute Vormittag. Es ist einfach das letzte Reden Gottes, das letzte Wirken Gottes, die letzte Botschaft, die letzte Zeit, die letzten Augenblicke, alles geht dem Ende entgegen und das Kommen des Herrn ist nahe. Als die Sänger gesungen haben am anderen Strande, da fiel es mir so ins Herz, bald werden wir dort singen mit Harfen und werden unseren Herrn preisen für die Gnade und für die Güte, die er uns zuteil werden ließ. Einmal wird das Singen auf Erden ein Ende haben und wir werden dort singen wie nie zuvor und unseren Gott gemeinsam preisen. Ich hatte die Andeutung gemacht heute Vormittag, dass Bruder Branham sagte, der Feind wird hinabgestürzt in dem Moment, in dem die Gemeinde emporgehoben wird. Und ich bleibe nicht gern eine Frage oder eine Antwort schuldig, und so möchte ich es aus dem Siegelbuch, Seite 57 lesen. Doch in Offenbarung 12, 7 bis 9 wird Satan, der Geist, der Teufel, der Verkläger unserer Brüder, der dort oben ist, herabgestürzt, nachdem die Gemeinde emporgehoben ist. Wenn die Gemeinde hinaufgeht, kommt der Satan herunter. Dann verkörpert sich Satan in dem Antichristen und wird das Tier genannt. Darauf wollen wir nicht näher eingehen. Es ist ja die Predigt Seelen im Gefängnis. Und Bruder Branham kommt jetzt zum Schluss zu dem Ergebnis und der Verkündigung, dass eine Zeitspanne sein wird, in der das Evangelium noch gepredigt, aber niemand mehr gläubig werden kann. Dass die Zeit der Gnade abgelaufen sein wird. Und wir haben natürlich sicherlich bis jetzt, ich zumindest, geglaubt, wenn die Gnadenzeit vorbei ist, werden wir in die Herrlichkeit genommen und dann wendet sich Gott dem Volke Israel zu. Offensichtlich wird eine kurze Zeitspanne da sein, in der Menschen hören, aber nicht mehr gläubig werden können. Und es scheint damit übereinzustimmen, wie es war in den Tagen Noahs. Er hatte so viele Jahre gepredigt und dann wartete er eine Zeit in der Arche, aber es war schon zu spät. Die Tür war zu, aber der Regen, die Gerichte kamen noch nicht direkt, sondern es verging noch eine Zeitspanne. Ich möchte, ehe wir aus der Predigt Bruder Branhams lesen, zwei Worte aus der Heiligen Schrift lesen. Das erste aus Offenbarung 22 von Vers 6 und das zweite aus Römer Kapitel 11. Offenbarung 22 von Vers 6. Da sagte er zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Prophetengeister, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen muss. Und wisset wohl, ich komme bald. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches festhält. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, warf ich mich dem Engel, der mir dies gezeigt hatte, zu Füßen nieder, um ihn anzubeten. Aber er sagte zu mir, nicht doch, ich bin ein Mitknecht von dir und deinen Brüdern, den Propheten, sowie denen, welche die Worte dieses Buches festhalten, bete Gott an. Dann fuhr er fort, lege die Worte der Weissagung dieses Buches nicht unter Siegel, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, möge noch weiterhin Unrecht tun, und der Schuldbefleckte sich weiterhin beflecken. Aber auch der Gerechte möge weiterhin Gerechtigkeit üben und der Heilige sich weiterhin heiligen. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden nach seinem Werk zu vergelten. Und dazu noch die bekannte Stelle aus Römer Kapitel 11, Römer Kapitel 11 von Vers 25. Ich will euch nämlich, meine Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit auf eigene Gedanken verfallt. Verstockung ist über einen Teil der Israeliten gekommen, bis zu der Zeit, da die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Auf diese Weise wird Israel in seiner Gesamtheit gerettet werden, wie geschrieben steht. Ich werde vielleicht gar nicht näher eingehen auf dieses Wort, sondern zunächst einmal lesen, was Bruder Branham gesagt hat, und vielleicht werden die Fragen, die da sind, schon von selber oder durch das Vorgelesene beantwortet werden. Wir sind heute Vormittag bis auf Seite 33, erster Teil, gekommen, und ich möchte direkt mit dem zweiten Teil beginnen, auf Seite 33. Hier heißt es, es gibt nur einen Weg, und dieser Weg ist Christus. Christus ist das Wort, das in euch lebt und alles als wahr bestätigt, was er für diese Zeit verheißen hat. Begreift ihr das? Bleiben wir hier ein wenig stehen. Im ersten Lied haben wir gesungen, Regen des Segens soll fallen. Wisst ihr, dass es nicht auf den Regen, sondern auf den Samen ankommt? Und dass der Regen jeden Samen, der im Boden liegt, hervorbringt und die Sonne auch? Wenn der Regen fällt und die Sonne scheint, das ist etwas ganz Wunderbares. Aber darüber freut sich Unkraut und Weizen gleichermaßen. Derselbe Regen, der auf den Weizen fällt, der fällt auf das Unkraut. Dieselbe Sonne scheint über Gerechte und Gute, wie es der Herr Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Wir müssen also darauf achten, dass wir den rechten Samen vor dem Regen in den Herzensboden hineingepflanzt bekommen. Darauf kommt es an. Wir wissen, und ich lese es gleich vor, wie Bruder Branham hier von Bruder Duplessis spricht. Ihr wisst ja, er hat ganz, ganz selten, vielleicht in den 33 oder 35 Jahren, hat er vielleicht dreimal Namen erwähnt. Aber diese Namen hat er sicher aus einem ganz bestimmten Grunde erwähnt. Denn es war ja der Verbindungsmann zwischen den beiden großen Konfessionen. Und ich habe bei mir das Bild mit Duplessis und dem Papst, wie sie beide nebeneinander stehen. Und wenn hier nun erwähnt wird, ich wollte es eigentlich gesucht haben, aber ein wenig zu spät daran gedacht. Hier heißt es, warum schreibt ein Weltpfingstmann einen solchen Rundbrief wie Bruder Duplessis? Unser teurer Bruder, es tat. Vielleicht haben ihn auch einige von euch erhalten. Er saß in einer ökumenischen Versammlung neben dem Papst und meinte, es war sehr geistlich. Ist das Unterscheidung des Geistes? Wirklich? Man sagte, oh, der Geist des Herrn war da, sehr geistlich. Ich habe nur vorgelesen, von Seite 33, zweitletzter Absatz. Wie vieles wird heute als geistlich bezeichnet und es ist seelisch. Es ist absolut seelisch und wird als geistlich bezeichnet. Wo ist und wo kann es geistlich sein? Nur da, wo der Geist Gottes durch das Wort Gottes unter dem Volke Gottes zu seinem Recht kommt. Nicht deine und meine angeeignete Geistlichkeit, sondern wahrhaftige Unterscheidung des Geistes, da wo das wahrhaftige Wort Gottes ist. Hände hochheben, singen, jauchzen und alles Mögliche, das mag den Eindruck erwecken, als wiege man sich im Segen Gottes und schöpfe aus dem Vollen. Wie oft hat Bruder Brenhim Matthäus 24 erwähnt und gesagt, diese beiden Dinge werden so nahe beieinander sein, dass nur die Auserwählten nicht verführt würden. Aber die Betonung lag ja darauf, es war sehr geistlich. Wisst ihr, ich bin heute so weit, dass ich fast Angst habe vor Menschen, die sich geistlicher vorkommen als andere, weil ich vermute, dass dahinter Geister stecken und nicht der Geist Gottes. Ein Mensch, der wirklich geistlich ist, wird auf keinen anderen herabschauen und der wird sich gar nicht geistlich vorkommen. Der wird sich elend vorkommen vor dem Angesicht Gottes. Es heißt hier sogar sehr geistlich. Sicher. Dann auf Seite 34, erster Absatz. Wenn ihr das, so spricht der Herr, genau betrachtet, ist es gemäß dem Worte Gottes, was der Geist schon 1933 genau voraussagte, den Krieg zwischen den Nationen, die technische Entwicklung und alles andere, was bis zum Ende geschehen würde. Hier sehen wir es. Es schlug nie fehl. Jetzt sehen wir, wie es Gestalt annimmt. Zweiter Teil, zweiter Absatz. Ich habe damals vorausgesagt, dass die Zeit kommen wird, wo dieses ökumenische Konzil schließlich zum Mahlzeichen des Tieres wird, denn sie werden mit dem Tier vereinigt. So wird es sein. Während meines Lebens habe ich das gesehen. Die Protestanten fallen zu Millionen hinein. Weshalb? Danach schauen sie aus. Sie sind blind. Dann in der Mitte. Ich weiß, das wird mich eines Tages mein Leben kosten. Das stimmt. So wird es sein. Doch hier wird die Wahrheit bekannt gemacht. Und dann erzählt er hier, eine Schwester hatte einen Traum, den sie mir zusandte. Sie berichtete darin, gesehen zu haben, wie die Kirche sich im Geheimen darauf vorbereitet, mich zu töten. Einmal, wenn ich aus meinem Auto steige oder hereinkomme, wird abgefeuert werden. Doch sie sagte, der Geist sprach, nicht schon jetzt, es kommt später. Seit der Zeit, ich habe es damals ja gleich mitbekommen, seit der Zeit hat Bruder Brenhim immer davon gesprochen, dass es im Auto passieren wird. Er wusste die Einzelheiten nicht, aber hat immer darauf hingewiesen, dass sein Ende eben durch oder in dem Moment sein wird, wenn er im Auto sein würde. Wir sehen ja, dass es später kam, ein wenig anders, wie die Frau es sah. Und vielleicht im Hintergrund dennoch so, wie sie es sah. Das müssen wir jetzt offen lassen. Auf Seite 35 sagt er etwas, das uns sicher allen zu Herzen gehen wird, die wir glauben und aufgenommen haben, was Gott geredet hat. Seite 35, ihr erinnert euch, was in Hebräer 6 steht. Für diejenigen, die einmal die Wahrheit erkannt haben und sich weigern, darin zu wandeln, gibt es keine Buße mehr. Seht, es gibt eine Grenze. Einmal wird die Wahrheit einem Menschen zum letzten Mal vorgelegt. Und wenn sie sich weigern, sie anzunehmen, gibt es gemäß dem Wort aus Hebräer nichts mehr auf der Welt, was sie noch retten kann. Auch das ist ein sehr ernstes Wort. Wir haben uns darüber nicht nur seit gestern, sondern seit langem schon die Erkenntnis und das Bewusstsein ist uns geworden, dass Gott geredet hat und dass all unsere Deutungen, all unser Verständnis ein Ende haben muss und dass Gottes letztes Reden am Schluss bestehen bleiben muss und alles andere hat sich darunter zu beugen. Ihr wisst genau, ihr habt vielleicht und ich, man hat Bücher oder teils Abschnitte oder Abhandlungen gelesen. Menschen haben sich über die Hölle unterhalten und der eine sagt, sie ist ewig, der andere sagt, sie ist nicht ewig. Und auf Anhieb kann ich 3 Bibelstellen vorlesen, die alle bezeugen, dass sie ewig ist. Und plötzlich kommt ein Mann Gottes und sagt, alle Dinge, die einen Anfang hatten, werden auch ein Ende haben. Und er sagt, die Hölle hatte einen Anfang, denn sie wurde geschaffen für den Teufel und seine Engel und sie wird ein Ende haben. Und wenn man dann der Sache genau nachgeht, stellt man fest, dass die Übersetzer genau solche Mühe hatten beim Übersetzen, wie wir sie heute haben, um das Gleiche in eine andere Sprache zu übertragen. Und sie haben das Wort Aion, welches Zeitabschnitt bedeutet, als ewig übersetzt. Aber der Leser, der kann hier hinzeigen und sagen, hier steht ewig, hier steht ewig, hier steht ewig. Und wenn man nur darauf schaut, dann könnte man sagen, Knecht Gottes, Bruder Brenhim, alles schön und gut, aber das nehme ich dir nicht ab, denn hier steht so und so. Man kann das eine und das andere zu Felde ziehen. Aber das haben wir lang genug gemacht. Ich habe mich entschlossen, von Herzen alles zu glauben, was gesagt wurde. Auch wenn es im Moment von mir aus nicht gereimt werden kann und ich es vielleicht auch im Moment nicht so sehe, ich nehme es auf in meinem Herzen und bejahe es. Das andere hat mir große Not gemacht und gebracht. Deshalb, durch Schaden bin ich klug geworden. Hier wird uns gesagt, es gibt eine Grenze. Einmal wird die Wahrheit einem Menschen zum letzten Mal vorgelegt. Und wenn er sich weigert, sie anzunehmen, gibt es gemäß dem Wort aus Hebräer nichts mehr auf der Welt, was sie noch retten kann. Wir würden sagen, Jesus ist unser Retter. Was hat geoffenbarte Wahrheit mit der Rettung unserer Seele zu tun? Lasst mich heute deutlich sagen, wenn der Geist der Wahrheit uns erneuert hat und Gottes Wort in unserem Herzen ist, dann wird es der Geist Gottes offenbaren. Und der Geist Gottes wird sich nicht gegen Gottes geoffenbartes Wort stellen. Jeder Geist, der sich gegen Gottes geoffenbartes Wort stellt, ist nicht aus Gott. Das müssen wir einmal ganz klar sehen und auch verstehen. Es gibt eine unsichtbare Grenze, eine Linie, die man vielleicht nicht sehen mag und nicht im Moment erkennt. Und man ist von sich selber überzeugt und meint Paulus und so weiter. Paulus hat im Namen des Herrn geredet und er war aufrichtig genug und hat uns klar und deutlich wissen lassen. Einmal sagte er, das sage ich und nicht der Herr. Ein anderes Mal sagte er, das sage nicht ich, das sagt der Herr. Er war so aufrichtig in seinem Herzen und in seinem Dienst und hat dem Volke Gottes ganz genau wissen lassen, wann er geredet und wann Gott durch ihn geredet hat. Aber dann gab es eine Stelle, da hat er den Nagel versenkt, wie Bruder Brenham es sagt. Und jeder, der schon genagelt hat, weiß genau, wenn der Kopf noch raussteckt, das hätte man sich sparen können. Dann hat die Sache gar keinen Wert. Der Nagelkopf muss versenkt sein, ehe die Sache hält. Vorher hält sie nicht. Und Bruder Brenham war ein sehr praktischer Mann. Er hat immer diese praktischen Beispiele gewählt. Hier heißt es in 1. Korinther 14 von Vers 37. Wenn jemand sich für einen Propheten oder für einen Geistbegabten hält, so muss er erkennen, dass das, was ich euch hier schreibe, das Gebot des Herrn ist. Wenn jemand es aber nicht erkennen will, so wird er nicht anerkannt. Auch das ist Wort Gottes. So muss er erkennen, nicht so kann er, so darf er, so muss er erkennen, dass das, was ich hier schreibe, das Gebot des Herrn ist. Wenn jemand es aber nicht anerkennen will, hier ist der freie Wille des Menschen. Wenn jemand es nicht anerkennen will, so wird auch er nicht anerkannt. Nun, in diesen Ausführungen hier stellt Bruder Brenham uns vor Augen, dass Wahrheit von denen angenommen wird, die aus der Wahrheit sind. Und wir haben sie anzunehmen und Gott dafür von Herzen zu dienen. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht das hin und her ja immer weiter. Dann hat einmal der Recht und einmal der und einmal können wir so und einmal so denken. Nein, das alles ist vorbei. Wir müssen zu der Entscheidung gelangen und wissen, Gottes letztes Reden ist verbindlich für dieses letzte Gemeindezeitalter unter der Botschaft des letzten Engels. Und daran führt kein Weg vorbei. Jetzt kommen wir zu dem direkten Thema. Seite 38. Drei Züge. Der Dienst Jesu bestand aus drei Zügen. Habt ihr das gewusst? Gebt acht. Wenn ihr je in eurem Leben aufrichtig wart, dann seid es jetzt erst recht. Noch einige Minuten. Sein erster Zug war die Heilung der Kranken. Er wurde zu einem sehr populären Mann. Es schien, als glaubten ihm alle, als er auszog, die Kranken zu heilen, wollte ihn jeder in seiner Gemeinde haben. Doch eines Tages trat er auf und begann zu weissagen, denn er war das Wort. Er war der Prophet, von dem Mose gesprochen hatte. Als er hinging und ihnen sagte, wie sie lebten und handelten, da wurde er sehr unbeliebt. Das war sein zweiter Zug. Ich frage mich, ob es jetzt wieder zutrifft. Denkt einen Moment nach. Könnte es sein, dass erste Heilung für alle als zweites, oh, es könnte Jesus only, also Jesus allein oder Beelzebub sein. Das Gleiche taten sie auch schon damals. Dieselben Geister leben in derselben Art von Menschen. Verurteilte Menschen, die niemals gerettet werden können, weil sie schon zuvor verdammt waren, wie Judas Ischariot als Sohn des Verderbens geboren wurde. Ihr sagt Judas, sicher, denkt daran, er war sehr religiös, aber er konnte nicht bis zum Ende mit der Botschaft gehen. Einen Teil davon konnte er annehmen, doch den Rest konnte er nicht verkraften. Hier haben wir einen sehr starken Ausspruch. Und es tut mir sehr leid, es tut mir sogar weh, wenn ich diesen Vergleich vorlesen muss. Aber er steht nun einmal so, und ich hätte ihn nie in meinem Leben ausgesprochen, geschweige vor einer Versammlung gesagt, in dem Wissen, dass es sogar aufgenommen wird. Aber hier hat ein Mann Gottes unter der Inspiration des Heiligen Geistes gesagt, aber er konnte nicht bis zum Ende mit der Botschaft mitgehen. Einen Teil davon konnte er annehmen, doch den Rest konnte er nicht verkraften. Wisst ihr, was die Sache ist? Wir sind ja unter uns. Alles das, was alle anderen betrifft, das können wir alle annehmen. Dazu sagen wir Ja und Amen und Halleluja, Preis sei Gott. Und das, was mich oder dich ganz persönlich betrifft, wie steht's damit? Können wir dann auch Ja und Amen sagen? Wenn die Ungläubigen getadelt werden mit ihrer Kleidung, mit dem, was sie, oh, das sagen wir alle Amen und wieder Amen. Und wenn dann diese oder jene und verschiedene Dinge ins Licht gerückt werden, da ertönen so die Amen, ob laut oder leise. Aber Gott gibt Acht. Gott gibt Acht, was wir mit dem Wort tun, das direkt an dich oder mich gerichtet ist. Gott ist nicht daran interessiert, wie deine Reaktion ist, wenn er andere anspricht. Gott sieht deine Reaktion, wenn du angesprochen wirst. Gott sieht meine Reaktion, wenn ich angesprochen werde. Begreift ihr, worum es geht? Wenn andere angesprochen werden, oh, da können wir mit Lächeln aus der Versammlung gehen und bei uns denken, das geschah ihnen recht. Und vielleicht war dem auch so. Aber damit ist dir und mir noch nicht recht geschehen. Dir und mir geschieht erst dann recht, wenn Gott dich und mich züchtigt. Wenn er mir und dir das sagt, woran es uns ganz persönlich fehlt und den Punkt berührt, der in unserem Leben berührt werden muss, in dem Moment sieht Gott unsere Reaktion und diese Reaktion ist entscheidend. Sicher, wie hier gesagt wird, das Mitgehen bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann nicht bis ans Ende. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass diejenigen gekrönt werden, die bis ans Ende ausharren, die bis ans Ende die göttliche Korrektur annehmen können. Ob die Gemeinde betroffen ist, ob die Gemeindeordnung betroffen ist, ob Einzelne betroffen sind, ganz gleich, wer oder was. Wir sitzen unter dem Worte Gottes, um es zu hören, aufzunehmen und zu glauben. Denn wir alle, die wir Kinder haben, wissen ja, wie schwer es uns fällt, zu züchtigen. Und genauso wissen wir, wie viel Vorwürfe wir uns machen müssen, wenn wir die Erziehung nicht richtig gehandhabt haben. Oh, das kann einen schon an den Rand des Grabes bringen. Aber unser Gott ist ein treuer Vater, ein guter Vater. Er hat keine Lieblinge, die er da laufen lässt. So sieht das bei Gott nicht aus. Wir machen manchmal die Augen zu und denken, naja, es wird schon werden. Und es wird nicht werden. Es wird nicht werden. Und bei Gott ist die Sache fest. Jeden Sohn, den er liebt, den straft und züchtigt er alle, die er aufnimmt. Und dieses Aufnehmen ist ja schon etwas anderes als nur ein Hineingeboren werden. Die Züchtigung beginnt ja erst nach der Geburt. Der Hebräerbrief stellt uns das klar vor Augen, dass ein Sohn zur gewissen Zeit, in einem gewissen Alter, eingesetzt wurde als Erbe. Und darum geht es ja eigentlich. Nicht nur, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, sondern das große Erbteil ich nun empfange. Es geht also, dass wir Erben Gottes und Miterben Jesu Christi sein können. Hier heißt es weiter im letzten Absatz auf Seite 38, der Dienst Jesu war so wunderbar, als er die Kranken heilte, dieser junge Prophet aus Galiläa. Er gab den Blinden das Augenlicht, er weckte sogar die Toten auf. Drei Fälle sind uns schon bekannt. Er hat tatsächlich Tote auferweckt. Doch eines Tages wandte er sich um und sprach, ihr Schlangenbrut, ihr haltet die Außenseite des Bechers rein. Ihr scheint heilig zu sein, doch in eurem Inneren seid ihr nichts als eine Schlangenbrut. Oh, als die Weissagung hervorkam und die Organisation verurteilt wurde, da änderte es sich. Sie wandten sich gegen ihn, das stimmt. Sie lehnten ihn ab und kreuzigten ihn schließlich. Doch ihr könnt den Dienst nicht töten. Er lebt weiter. Ihr könnt das Leben des Botschafters beenden, aber nicht die Botschaft. Halleluja. Ihr könnt das Leben des Botschafters beenden, aber nicht die Botschaft. Und wir haben es heute Vormittag gelesen. Diese Botschaft wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Der Botschafter ist nicht mehr da, aber die Botschaft ist da. Und diese Botschaft wird uns immer klarer. Sie wird uns immer wertvoller, immer kostbarer. Und wir erkennen, was Gott damit oder dadurch bezwecken will. Dann weiter. Sein dritter Zug war, als er den Verlorenen predigte, die nicht mehr gerettet werden konnten. Sie befanden sich dort, wo diese großen bemalten Augen waren. Er predigte den Seelen in der Hölle, welche die Gnade nicht angenommen hatten, sondern ewig getrennt waren von der Gegenwart Gottes. Dennoch mussten sie anerkennen, wer er war, denn Gott hatte ihn dazu bestimmt. Ich frage mich, ob sein Dienst in diesen letzten Tagen, denselben Verlauf nimmt. Wie gesagt wurde, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Verlorene, die niemals gerettet werden konnten. Sie hatten die Gnade abgelehnt. Das war sein dritter Zug. Gibt es darüber eine Frage? Sein erster Zug, er heilte die Kranken. Stimmt das? Sein zweiter Dienst, er weissagte. Sein dritter Dienst, er predigte zu den ewig Verlorenen, den ewig Verlorenen. Nun, hier haben wir eine Sache, die wir nicht so leicht übergehen oder springen können, obwohl wir uns auch daran nicht aufhalten werden. Wir lassen es einfach so stehen, wie es gesagt wurde. Aber es ist wirklich möglich, dass der Letzte in die Gemeinde des Herrn eingeht. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass mit dem Moment dann die Entrückung stattfindet. Das braucht nicht so zu sein. Der Letzte kann hereinkommen und dann kann der letzte Abschnitt, die endgültige Zubereitung und das kurze, gewaltige Werk unter den Herausgerufenen und denen, die zur Entrückung gelangen werden, geschehen. Ohne dass die Entrückung sofort mit dem Herausrufen des Letzten stattfinden muss. Und wenn ich mich erinnere, haben wir zu Ostern hier darüber wohl doch kurz gesprochen, dass wir gesagt haben, dass die Endphase ja gar nicht beginnen kann, es sei denn, der Letzte ist herausgerufen worden, stimmt's? Das haben wir doch hier, soweit ich mich erinnere, in den Osterversammlungen betont. Und genauso wird es sein. Es sind noch einige kostbare Stellen. Ich möchte mich beeilen, damit wir nicht hinausziehen. Seite 41. Eines Tages, wenn ihr es nicht schon getan habt, werdet ihr diese Linie überschreiten. Ihr werdet gar kein Verlangen mehr haben, das zu tun, was recht ist. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört, was ich sagte? Es geht um etwas. Bruder, Schwester, begreift ihr, was gesagt wurde? Ihr werdet die Linie überschreiten und gar kein Verlangen mehr in euch haben. Ihr werdet immer noch das Evangelium hören, sicher, aber ihr werdet es nicht mehr annehmen. Doch das Evangelium wird den Verurteilten noch gepredigt werden, denen, die ewig verloren sind. Und sie können nicht mehr gerettet werden. Ihr seid bereits an dem Punkt angekommen und wisst es nicht. Ihr meint, im Vergnügen zu leben und seid schon tot, während ihr noch lebt. Höret, alle, welche die Botschaft der Stunde vor Toresschluss ablehnten, den Verurteilten ist das Evangelium gepredigt worden, noch ehe sie ohne Gnade dahin gingen. Hier werden zwei Dinge fast in einem Atemzug ausgesprochen. Höret, alle, welche die Botschaft der Stunde vor Toresschluss ablehnten, nicht am Anfang, nicht in der Mitte, sondern ehe tatsächlich die letzte Sekunde in dem Gesamtspiel ertönt oder kommt. Höret, alle, welche die Botschaft der Stunde vor Toresschluss ablehnten, den Verurteilten ist das Evangelium gepredigt worden, noch ehe sie ohne Gnade dahin gingen. Dann spricht er von Noah, ich lese in der Mitte des Absatzes, ist die Feuersäule deshalb dort an dem Fluss erschienen, geschieht es allein in der Botschaft, dass die Frauen so zurechtgewiesen und an den Platz verwiesen werden, an den sie gehören. Und dass solche Prediger gescholten werden, die ihren Stand mit den Denominationen einnehmen, anstatt dass sie auf dem Worte stehen, nachdem Gott vollkommen bestätigt hat, dass er es ist und nicht ein armer, unwissender, ungelehrter Mann, wie ich es bin. Es ist Gott. Sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, dass der dritte Zug für die ewig Verlorenen zurückkehrt? Und wir haben es deutlich gesagt oder vorgelesen. Drei Abschnitte. Das erste war die Verkündigung des Wortes. Heilung, Tausende kamen, als der Herr Jesus predigte. Das zweite war, dass er zur Sache kam und das sagte, was damals gesagt werden musste. Und alle gingen hinter sich und er wendet sich an die 12 und sagt, wollt auch ihr von mir gehen? Und da war es ja, dass dieser gewaltige Ausspruch getan wurde, Herr, wo sollen wir hingehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Die Worte waren scharf, aber ewiges Leben war in diesen Worten Gottes. Wohl den Menschen, die in der Nachfolge Jesus stehen, die gerettet, geheilt, gesegnet wurden, wenn sie das Wort Gottes, auch wenn es scharf ist wie ein Schwert, aufnehmen und es durchdringen lassen, bis es Geist und Seele, Mark und Bein voneinander scheidet. Und auch an dieses Wort aus Hebräer Kapitel 4, Vers 12 hat Bruder Branham manchmal erinnert. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es scheidet oder dringt hindurch und scheidet Seele und Geist. Und das ist das, was jetzt unterschieden werden muss. Das Seelische vom wahrhaft Geistlichen, das muss unterschieden werden. Wer Seelisches haben will, der kann es zur Genüge in der charismatischen Bewegung und überall finden und haben. Wer das von Gott Gekommene, das Geistliche, das Ewige haben möchte, der muss Gottes Wort aufnehmen, denn unser Herr spricht, mein Wort ist Geist und ist Leben. Ein Mensch, der sich dem geoffenbarten Worte Gottes widersetzt, er kann sich geistlich dünken, aber nur das Wort ist Geist und Leben. Wenn wir es aufnehmen, dann haben wir Geist und Leben. Hier sagt es auf Seite 42 oben, könnte es sein, dass es zum Haupt gelangt, wo es endet. Es begann damals und kommt jetzt zum Abschluss. Wie eine Pyramide kam es herauf durch Luther, Wesley und die Pfingstler bis hin zu denen, die das Anbringen des Schlusssteines erleben. Könnte es das sein? Wenn es so ist, wo befinden wir uns dann? Wir können auf das Wort mit dem Schlussstein aus Zacharia 4 hier gar nicht mehr näher eingehen. Aber Bruder Branham erwähnt das hier. Könnte es sein, dass diese beiden Dinge parallel miteinander ganz am Ende verlaufen? Einerseits die völlige Vereinigung der Braut mit dem Bräutigam, die völlige Übereinstimmung mit ihm, mit seinem Wort, miteinander auf einen Punkt gebracht, nämlich durch seinen Geist. Und andererseits müssen wir dann erkennen und werden es sehen, dass Menschen nicht mehr hinzukommen werden. Die Stunde wird schlagen, wo der, der unrein ist, unrein bleibt. Und der, der draußen ist, draußen bleibt. Die Stunde wird kommen, wenn der Letzte in die Gemeinde eingegangen sein wird. Und wir wissen, dass diese Botschaft in alle Völker, Sprachen und Nationen dringen soll. Denkt da an Matthäus 24, Vers 14, das Evangelium vom Reich. Und wir haben dargelegt, das Evangelium vom Reich Gottes ist nicht ein Evangelium, das Menschen sich zurechtgelegt haben, sondern das Evangelium vom Reich schließt alle Dinge ein, die zu dem Reich Gottes zu der Zeit gehören. Und da darf auch nicht eines oder das Geringste fehlen. Es muss aber allen Völkern und Nationen zu einem Zeugnis gepredigt werden. Dann wird das Ende kommen. Und Bruder Branham sagte, diese Botschaft ist über die ganze Erde gegangen. Zu seiner Zeit vielleicht noch nicht. Heute schauen wir zurück und fragen uns, wo ist sie noch nicht hingegangen? Gott hat dafür gesorgt, dass diese Botschaft bis an die Enden der Erde gedrungen ist. Und ich denke jetzt gerade daran, als dieser Bruder aus Russland hier war und uns das Zeugnis gab, dass er dort im Kasachstan die Sendungen gehört und dass Menschen 4000 Kilometer hinter Moskau die Predigten aufgenommen haben auf Tonband und dass sie dann von hier nach dort und von Haus zu Haus und überall gezogen sind, um sie zu hören. Was ist es? Gottes Wort ist hinausgegangen. Der letzte Ruf ergeht, wohl dem Menschen, der ihn hört und ihm Folge leistet. Aber hier jetzt die Frage. Bis hin zu denen, die das Anbringen des Schlusssteines erleben. Das ist die Krönung des ganzen Erlösungswerkes. Und wie gesagt, wir können jetzt nicht darauf eingehen, aber das ist ja der Abschluss. Das ist das Letzte, das Gott tun wird. Und es ist die göttliche Liebe, die in Christus offenbar wurde, die dann in der Braut offenbar werden wird. Ich glaube, dass es Gott ein kleines ist, mein und dein Herz völlig umzugestalten. Das will nicht einfach sagen, von jetzt ab bin ich ein neuer Mensch. Das können wir alles sagen. Wir können uns sagen, von jetzt ab werde ich nie mehr zornig werden. Von jetzt ab werde ich das, und es ist immer ein von jetzt ab. Und das haben wir schon 100 Mal gesagt, und es ist immer noch nicht anders geworden. Aber wenn wir ein Erlebnis mit Gott machen, wie Jakob es hatte, der so lange ringt, bis er durchdringt, bis die Sonne ihm aufgeht, und er den Schlag in die Hüfte versetzt bekommt, dann wird alles anders. Dann wird aus einem Jakob ein Israel. Und dann gehen wir als Gottesstreiter davon, denen der Sieg aus Gnaden zuteil geworden ist. Könnte es das sein? Wenn es so ist, wo befinden wir uns dann? Jetzt, Gott ändert sich nicht. Denkt daran. Gebt eurem Gewissen einen geistlichen Stoß und stellt fest, wo wir uns befinden. Was, wenn es schon so ist? Und ihr seid immer noch, wie ihr seid, dann könnt ihr dahin gehen. Ihr seid erledigt, gehört zu denen, die draußen sind, nachdem das Lamm das Buch genommen hat. Hier werden wir sogar angesprochen, die wir hören und aufnehmen. Wenn es nun schon so weit ist und wir wären noch in einem Zustand, in dem wir vor Gott nicht bestehen können. Was hat uns dann alles Hören genutzt? Welch einen Wert haben wir dann daraus gezogen? Und hier sagt Bruder Brenhem, gebt eurem Gewissen einen geistlichen Stoß. Das ist an mich gerichtet, das ist an dich gerichtet. Wir wollen unserem Gewissen einen Stoß geben. Möge Gott uns heute den Stoß aus Gnaden zuteil werden lassen, dass wir zu ihm aufschreien aus der Tiefe unserer Seele und sagen, Herr, erbarme dich meiner. Jetzt kommt etwas, das uns alle umwerfen wird. Nicht im Zungenreden, nicht durch das Tanzen im Geiste, nicht in der Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, nicht in der Frucht des Geistes. Wir alle sind doch der Meinung, die Frucht an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und wir haben ja so viele Bibelstellen zur Hand, die Bruder Brenhem sicherlich gar nicht kannte, in Anführungsstrichen. Hier sagt es nicht in der Frucht des Geistes. Die christliche Wissenschaft kann jeden von euch darin übertreffen und leugnet doch, dass Jesus Christus Gott ist. Nichts von alledem. Es ist das lebendige Wort. Wisst ihr, dass man all die anderen Dinge tat? Man kann Liebe, sicher, man liebt den, der einem so gerade nach Maß zugeschnitten ist, so herzlich und so innig, wie es nur sein kann. Und den anderen, der nicht nach dem eigenen Maß zugeschnitten ist, den hasst man genauso herzlich und innig, wie man den anderen liebt. Und da stimmt was nicht. Das geht nicht. Das ist Betrug. Die Liebe Gottes ist sogar eine Feindesliebe. Unser Herr, der die Liebe Gottes geoffenbart war, hat für seine Feinde gebeten und ist für die eingetreten, die ihm übel angetan haben. Hier wird die Summe des Ganzen genannt. Es ist das lebendige Wort. Den Buchstaben, das geschriebene Wort, haben alle. Und sie können alle die Bibel in die Hand nehmen und sagen, ich habe Gottes Wort. Das lasse ich mir nicht nehmen. Ja, Gottes Wort in deiner Hand und Gottes Wort auf diesen Seiten ist noch lange nicht Gottes Wort geoffenbart und versiegelt durch den Heiligen Geist in deinem und meinem Herzen. Und darauf kommt es an. Gottes frisch geoffenbartes, lebendiges Wort in deinem Herzen, auch geoffenbart und versiegelt durch den Heiligen Geist. Ich lese weiter. Das ist es, wenn sie nur Acht gegeben hätten. Er war der Messias. Er war das lebendige Wort, geoffenbart. Wenn der Geist Gottes in einem Mann oder einer Frau ist, dann lebt das Wort in ihnen und sie leben es einfach aus. Das ist der Herzschlag der Vorherbestimmten. Denn das Wort des Herrn kommt zu ihnen und sie sind den Menschen gegenüber das Wort. Geschriebene Briefe, die von allen Menschen gelesen werden. Stimmt das? Könnte der dritte Zug bereits vor sich gehen? Aber speziell hier, das ist der Herzschlag der Vorherbestimmten. Das lebendige, von Gott geoffenbarte Wort ist dein und mein Pulsschlag in deinem und in meinem Herzen. Von hier geht alles aus. Ehe es ausgehen kann, muss es hereingekommen sein. Und dieses von Gott geoffenbarte Wort ist der Pulsschlag, der Herzschlag der Vorherbestimmten. Beides ist vorherbestimmt. Die Gläubigen und das Wort für die Gläubigen. Und die Gläubigen nehmen es auf und es wird sozusagen der Herzschlag, der Pulsschlag in ihrem Leben. Das Herz ist ja das Zentrum und von hier geht alles aus. Der Herr spricht, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Gott will nicht unseren Kopf, mit dem wir argumentieren. Und nicht, dass wir jetzt hier suchen und da suchen, um uns aus diesem Worte, das uns jetzt gerade vorgesetzt wird, herauszuziehen, sondern Gott will, dass wir stille bleiben und dem Worte, dem er uns gegenüberstellt, dass wir sitzen bleiben oder stehen bleiben und sagen, Herr, was hast du mir zu sagen? Natürlich, wir können uns herausziehen und können andere Bibelstellen suchen, aber Gott wollte uns doch helfen. Meint ihr, Gott wollte einem Schaden zufügen? Durch das alles, was gesagt wurde, das sei ferne. Gott wollte helfen. Hört, was hier geschrieben steht. Oben, Seite 47. Die Braut ist in Christus hinein versiegelt. Das letzte Glied ist erlöst worden. Das sechste Siegel hat sich entfaltet. Im siebenten Siegel kommt er zur Erde zurück. Auch das haben wir schon zum Teil heute Vormittag gelesen. Siebentes Siegel steht in Verbindung mit der Wiederkunft des Herrn. Und noch die anderen Dinge, auf die wir jetzt ja nicht eingehen können und auch nicht wollen. Aber wir sehen hier, die Braut ist in Christus hinein versiegelt. Es muss zum Anfang zurückkommen. Und auch den Gedanken haben wir hier schon ausführlich genug betont. Der Anfang war ein göttlicher, ein reiner, ein heiliger, unvermischter Anfang. Dann, im Laufe nach Jahren, kamen verschiedene Leute mit verschiedenen Lehren hinein. Streit begann, Entscheidungen mussten fallen, aber der Anfang war ein göttlicher Anfang unter seinem Volke. Das Ende wird ein göttliches Ende unter seinem Volke sein, ohne Streitgespräche. Ohne Argumentationen, ohne Besserwisserei, ohne alles. Ein Herz und eine Seele, eine göttliche Liebe untereinander, wie sie am Anfang war, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Bruder Brenhem, komm dann zum Schluss, und auch ich möchte zum Schluss kommen. Er singt einige Lieder, er hat gern gesungen, nach der Predigt, und hier sagt er und drückt es im Gebet aus. Die Vision, die ich als Junge hatte, als ich die Menschen in diesem Zustand sah, so denke ich an die Hölle, als sei die Gnade von der Erde genommen und die Hölle selbst hier. Herr, und die Menschen sind in dieser furchtbaren Verfassung. Allmächtiger Gott, ich bete, dass du, o Gott, deine Segnungen auf diese auserwählte Gemeinde ausgießen möchtest, damit sie einen Dienst des Zeugnisses für die ewig Verlorenen empfangen. Hier haben wir wieder etwas. Man kann manchmal nicht direkt so weitergehen. Hier bittet Bruder Branham für die auserwählte Gemeinde. Und ihr wisst ja, wie oft er sagt, ich spreche nicht nur zu euch, ich spreche zu der Gemeinde des Herrn auf der ganzen Erde. Wie oft sagt er, wohin diese Bänder kommen, selbst in dieser Predigt habe ich es am Anfang gelesen. Hier bittet er jetzt für die auserwählte Gemeinde, dass Gott seinen Geist ausgießen, damit sie einen Dienst des Zeugnisses für die ewig Verlorenen empfange. Da ist es, wie Lot ihn hatte, wie Noah ihn hatte, wie Jesus ihn hatte, möge es sein, dass jeder in das Reich Gottes hinein versiegelt wird und Zeugnis für Jesus Christus ablegt, dass er derselbe ist, gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Gewähre es, Herr, nimm unsere Bitten an, denn wir flehen im Namen Jesus. Auch hier wollen wir nicht näher eingehen. Wir sind nicht Menschen, die deuten können. Es ist mir nie gegeben worden, und ihr, die ihr mich kennt, wisst, ihr habt mich nie über Gleichnisse predigen hören. Niemals. Ich habe immer nur das gepredigt, was klar gewesen und was nicht gedeutet werden brauchte. Und das Gleiche ist jetzt mit der Botschaft. Ich kann nur das predigen, was klar und deutlich ist. Wo noch gedeutet und klar gemacht werden muss, das müssen wir Gott überlassen. Das wird er zur bestimmten Zeit und Stunde aus Gnaden tun. Wollen wir unser Leben vor Gott überprüfen und sagen, Herr, wie stehe ich vor dir? Wenn du wiederkämst, wäre ich bereit, mit dir in die Herrlichkeit einzugehen? Das ist die Frage. Und sicherlich auch noch die Frage, sind wir mit dem Heiligen Geist versiegelt? Wir haben es vorher gesagt, viele werden vom Geist belebt oder mit dem Geist gesalbt. Versiegelt werden nur diejenigen, die vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt sind, die Verwandlung des Leibes und die Entrückung mitzuerleben. Und wir möchten einfach zu der Erstlingsschar gehören. Und das treibt uns alle in eine tiefe innere Not. Es treibt uns in ein Ringen und Flehen. Und der Herr will uns heute sagen, Kinder, ich meine es so gut mit euch. Ich will nicht, dass ihr es gleichgültig über euch hingehen lässt, sondern dass ihr zu Herzen nehmt, was ich euch gesagt habe. Und so es uns zu Herzen gegangen ist, bleibt uns nichts weiter übrig, als von Herzen zu beten und ihn darum zu bitten, dass alles, was notwendig ist zur Entrückung, dass er es uns geben möchte. Haben wir den Glauben und das Vertrauen zu Gott, dass er uns so tadeln und alles so vor Augen führen kann und wir da sitzen oder stehen und sagen, Herr, wie soll's werden? Wo befinden wir uns geistlich? Wie siehst du uns? Und dann dürfen wir uns einander zurufen, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und der treue Gott, der uns bis hierher geleitet und erhalten hat, der so viel an uns getan bis zum heutigen Tage, er wird nicht auf halbem Wege aufhören, er wird sein Werk vollenden. Aber es muss uns zu einem Herzensanliegen werden. Alle Gleichgültigkeit und alles, was uns hindert und aufhält, muss aus dem Wege geräumt werden. Er muss in uns zu seinem Recht kommen, damit wir in ihm zu unserem Recht kommen können. Möge Gott uns segnen und mit uns allen sein. Amen.